SRF 1. SRF 1 Forum.
Im Flugzeug einmal um die Welt und das ohne Kerosin, nur mit Sonnenenergie. Solarimpuls heisst das Projekt der beiden Abenteurer Bertrand Piccard und André Borschberg. Unterdessen sind sie in Indien angekommen, begleitet weiterhin von einem riesigen Medientross. Ihr Projekt ist faszinierend, aber was bringt es für den Flugverkehr der Zukunft? Helfen die beiden Umweltaktivisten mit ihrer Weltumrundung der erneuerbaren Energie zum Durchbruch? Oder ist das Projekt vor allem eine grossartige Selbstinszenierung? Das diskutieren wir jetzt zusammen mit Ihnen zuhause bei uns in der Sendung Forum. Die Gesprächsleitung die hat mein Kollege Christian von Burg.
Ja, bei mir sind drei Gäste hier im Radiostudio in Zürich. Zuerst der Roland Schannere. Er ist vielen bekannt als langjähriger Moderator bei Radio SRF und von der Glückskette her. Der Roland Schannere hat letztes Jahr aber auch ein Buch geschrieben über die Familie Piccard. Herr Schannere, was fasziniert Sie an dieser Familie?
Es ist einerseits sicher die Dynastie. Jedes von diesen Mitgliedern, also der Auguste, der Grossvater, der Jacques, der Vater, der Bertrand heute, haben irgendwo die Familienidee, Pionier ohne Grenzen zu sein oder Pionier ohne Grenzen zu akzeptieren, zu sein, weitergetragen. Aber jeder auf seine Art. Es ist nicht einfach eine Kopie geworden von jedem, sondern der Auguste war noch der Wissenschaftler, der Jacques wahrscheinlich ein Umweltpionier, der 30 Jahre zu früh auf die Welt ist gekommen. Der Bertrand ist aber vor allem auch Psychiater, er ist Arzt. Er tut mehr in das Innerste des Menschen schauen und er ist vor allem ein hervorragender Kommunikator. Und das ist, glaube ich, auch so fasziniert. Es ist eine Linie drin, aber jeder hat eine eigenständige Rolle.
Der zweite bei uns am Tisch ist Andreas Reinhardt. Er ist der Gründer und der Chef von einer Forschungs- und Entwicklungsfirma, die heisst III Solutions. Der Andreas Reinhardt, der hat sich schon in den 70er Jahren intensiv mit Sonnenenergie beschäftigt. Er hat zum Beispiel in den Bergen solarbetriebene Notfallstationen für Träger gemacht. Er ist aber auch in der Luftfahrt zu Hause, hat selber schon mehr als 80 Typen von Flugzeugen und Helikoptern geflogen. Er hat besonders leichte Flugzeugsitze entwickelt, Beschleunigungsanzüge für Jetpiloten und ein ökologisches Messflugzeug. Er bewegt sich also etwa im gleichen technischen Umfeld wie der Bertrand Piccard mit seinem Flüger. Herr Reinhardt, sind Sie am Mitfiebern jetzt bei diesem Projekt Solarimpuls?
Das kann ich nicht bestätigen. Von Fieber keine Rede. Eigentlich bin ich langweilig und ich gebe es zu, zwischen auch ein bisschen aufregen. Warum? Mir fehlt Substanz, mir fehlt auch irgendwie das demütige Element, wo man Forscher, man Pionier sollte mitlaufen. Das Ernsthafte fehlt mir und ich bin überversorgt durch die Marketing-Schwette, durch die Inszenierung, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und wo einfach alles andere zu kurz kommt.
Wir sehen es, die Meinungen gehen ziemlich auseinander. Der dritte in der Runde ist der Thomas Häusler. Er leitet die Wissenschaftsredaktion von Radio SRF. Thomas Häusler, was sagen Sie zu dem Projekt? Ist das Projekt Solarimpuls für Wissenschaft und Technik ein wichtiges Projekt?
Nein, das ist es für die Wissenschaft und Technik selber nicht. Es hat gewisse Randgebiete, wo es interessant sein kann. Wir kommen dann vielleicht später noch darauf zurück. Das sind so solarbetriebene Flugzeuge, die auf grosser Höhe können lang da oben bleiben können, wo vielleicht einmal später das Internet in unterversorgte Gebiete bringen oder Erdbeobachtungen machen, billiger als Satelliten. Für das kann das eine Anwendung haben, aber direkt sonst ist es sicher einfach eine sehr gute Optimierung von ganz vielen Sachen, dass man möglichst sparsam fliegen kann, wofür das Flugzeug dort sehr wichtig ist und dort auch funktioniert. Aber direkt sonst für die Wissenschaft und Technik hat es nicht wirklich einen Pioniercharakter.
Was meinen Sie, die Hai, die uns zuhören? Braucht es Abenteurer und Pionier wie der Bertrand Piccard? Oder ist sein Projekt vor allem eine grosse Selbstinszenierung? Rufen Sie uns an auf 0848 440 222 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung auf srf1.ch bei der Sendung Forum unten ins Kommentarfeld. Meine Kollegin Barbara Kohler schaut Ihre Kommentare dann an.
ja, im Netz wird schon debattiert und die Meinungen gehen wie bei uns hier unter den Gästen am Tisch auseinander. Der Klaus Riva aus Bern zum Beispiel sieht den Flug von Solar Impulse positiv. Er sagt, die Schweiz ist ein Land von Pionieren. Unmögliches wäre möglich. Und der Bertrand Piccard mache allen innovativen und kreativen Köpfen im Land Mut und Hoffnung. Kritisch sieht es hingegen der Herr Baumer aus Busswil. Er schreibt uns, der Flug diene einzig an Bertrand Piccard und seinen Sponsoren. Er bringe keine neuen technischen Erkenntnisse. Er selber sei einer von denen, der auch an der Entwicklung einer sauberen Energieversorgung arbeite. Mit viel kleinerem Budget allerdings, aber mit deutlich besseren Aussichten für die tägliche Anwendung.
Gehen wir doch dieser Frage von Herrn Balmer weiter nach, wenn wir da gerade haben. Wir haben es schon angesprochen, was bringt es für die Wissenschaft und Technik, Solarimpuls. Man muss sich mal vorstellen, was das für ein Flüger ist. Der Solarflüger, der hat 72 Meter Flügelspannweite, das ist mehr als ein Jumbojet. Er ist aber extrem leicht gebaut, der ist nur etwas so schwer wie ein grosses Auto. Und obendrauf hat es dann 17'000 Solarzellen. Roland Schannere, was sagen Sie? Was ist die grosse Innovation bei diesem Solarflüger?
Ich möchte vielleicht ein bisschen einem Missverständnis vorbeugen. Der Bertrand Piccard hat nie behauptet, er will die Flügerei revolutionieren. Um das geht es ihm nicht. Er sagt, ich brauche das Flugzeug für eine Botschaft zu transportieren rund um die Welt. Er hat wortwörtlich gesagt, ich habe stundenlang mit ihm geredet in den letzten Monaten, um das Buch geschrieben haben, ob man jemals wird können mit einem Passagierflugzeug nach Amerika fliegen mit Sonnenenergie, bezweifle er. Aber das sei auch nicht das Thema. Das Thema sei, dass er ein Spektakel braucht, um die Leute aufmerksam zu machen, dass wir anders müssen konsumieren. Er ist übrigens auf der anderen Seite, nicht, dass ich schnell eine Klammer einfügen kann, nicht der Grüne. Er ist also nicht einer, der sagt, wir müssen die Umwelt retten durch Verzicht. Er sagt, wir müssen nicht weniger konsumieren, wir müssen anders konsumieren. Und das will er um die Welt tragen. Und wenn man ihm jetzt quasi vorwirft, der Flüger sei ein Spektakel, ja, aber nicht für die Flügerei zu revolutionieren, sondern für die Welt aufmerksam zu machen, dass es heute möglich ist, ohne einen Tropfen fossilen Brennstoff um die Welt zu kommen. Als Beispiel, nicht als Errungenschaft.
Gut, aber Herr Schannere, wenn ich da noch nachfüge, wenn man auf der Homepage nachschaut, wenn man die Artikel liest, dann hört man rund um die Crew von Bertrand Piccard doch immer wieder dann sagen, dass es Innovationen gibt, wie phänomenale Dämmstoffe jetzt zum Beispiel oder ultradünne Solarzellen, hocheffiziente Motoren, extrem leichte Baustoffe, die eben auch sonst in der Technologie würden weiterhelfen für andere Bereiche. Also es ist nicht so, dass man sagt, es gäbe keine Innovationen.
Andere Bereiche ist absolut richtig. Also ich weiss, dass dort die Mobilindustrie, beim Piccard im Moment oder bei der Solar Impulse SA, ist ja eine Firma, Schlange steht, für Patente abzukaufen, zum Beispiel für die neuen Kohlefaserverschmelzungen, die sie jetzt gebraucht haben. Das sind ultraleichte Elemente, die riesen Gewicht aushalten und nicht schwerer sind als ein Blatt Papier, um das zu illustrieren. Und wenn man in der Automobilindustrie zum Beispiel den Benzinkonsum abholen will, wird man das vorwiegend müssen machen, der leichtere Fahrzeuge, die aber nicht weniger sicher und weniger stabil dürfen sein. Also von dort her wird man wahrscheinlich vor allem Patente weiterführen. Aber das passiert wahrscheinlich hier auf dem Erdboden und nicht in den Wolken oben.
Was sagen Sie dazu, Herr Reinhardt, als Solarpionier, in dem Fall ein Projekt, das nicht Aviatik dient, sondern anderen Bereichen?
Also ich habe sehr Mühe. Und erstens einfach der Begriff vom Pionier beim Bertrand Piccard und seinem Team ist einfach Etikettenschwindel. Es ist falsch. Es ist nichts grundsätzlich Neues an diesem Objekt, an diesem Projekt. Es ist, wir haben im 2010 ist ein unbemanntes Vehikel ist bereits 2 Wochen nonstop geflogen. Das heisst, die ganze Frage von der Tag- und Nachtspeicherung, das ist gegessen. Sogar jetzt über meinem Heimatdeck im aktuellen, über dem Raum Zug und Bar, hat die Uni Zürich ein Objekt fliegen, auch während Tag. Das Einzige, was neu ist und anders ist, wir fliegen jetzt ein bisschen echt bemannt rum. Und an dem hängt man das Ganze auf. Und nachher kommt, wenn ich es noch sagen darf, kommt einfach das Projekt oder jetzt der Initiator, kommt einfach wie die alte Fasnacht, kommt spät. Vor 30 Jahren wäre es mutig gewesen, zum Fenster auszulesen. Dann hat Sonnenenergie einen Supporter gebraucht, Gesichter. Aber heute, das ist ein laufender Zug, wo schnell fährt. Man macht allein schon mit den Solarzellen machen wir über 60 Milliarden weltweit Umsatz. Mit der Verdoppelung in den nächsten 5 Jahren. Es passiert extrem viel. Und darum sage ich, ein bisschen überspitzt gesagt, eigentlich ist das, der Name ist falsch. Es ist nicht irgendwie Solarimpuls, man müsste sagen Piccard-Impuls. Also nicht die Sonnenenergie braucht der Picard, sondern umgekehrt.
Thomas Häusler, Wissenschaftsredakteur, der bei uns am Tisch sitzt, Wissenschaftsredakteur von Radio SRF. Wie ist es denn, wenn man jetzt sieht, der Solarflüger ist unterwegs? Man muss sich da vorstellen, werden wir später eventuell mit Solarflüger in die Ferien fliegen?
Nein, also ich glaube, nachdem, was hier auch schon zum Teil angetönt worden ist, das wird ziemlich sicher nicht der Fall sein. Ich glaube, dort steht einfach die Physik wirklich ziemlich dagegen. Und ich gebe dort dem Roland Schanner recht. Das hat der Picard laut so auch nie behauptet. Es ist schon so, dass dann immer gesagt worden ist, ja, ich meine, wo zum Beispiel der Charles Lindbergh zu seinem Transatlantikflug am ersten aufgebrochen ist, 1927, hat man auch noch nicht gewusst, ob das jemals für Passagiere geht. Und das ist dann gekommen. In der Wissenschaft kann man nie sagen, was irgendwann einmal wird entstehen wird und ob es irgendwelche Durchbrüche gibt, wo man jetzt noch nicht abschätzen kann. Das ist ein Teil von der Natur von der Wissenschaft, das ist klar. Aber es ist einfach, wenn man anschaut, dass eben ein Jumbo zum Beispiel, der braucht etwa 10 Tonnen Kerosin, um eine Stunde in der Luft zu bleiben. Oder? Und eine Batterie, die wo mit Strom gefüllt ist, von diesem Gewicht, könnte der Jumbo etwa 2 Minuten in der Luft behalten. Also das zeigt einfach, wie gross die Energieunterschiede noch sind, wo man dort müsste irgendwie in Stand bringen. Also ich glaube, es gibt von dem her sicher einfach wahrscheinlich andere Ansätze, die man müsste verfolgen müsste, um die Flugzeuge energiesparender zu machen. Die werden zum Teil von der Flugzeugindustrie auch verfolgt. Sie ist zu einem gewissen Grad auch dazu gezwungen, weil sie weiss, dass sie etwas machen muss, weil sie zu viel CO2 produziert. Und die ist aber halt auch sehr langfristig angelegt. Und wenn man schaut, was jetzt dort so läuft an Techniken, die dort verfolgt werden, dann geht das nicht in die Richtung Solarflugzeuge, sondern es sind einfach andere Effizienzsteigerungen, die durch Lichtbau probieren, natürlich Flugzeuge leichter zu machen. Es gibt die Winglets, die kleinen Flügel am Rand, am Ende der Flügel, die man vielleicht kennt, weil es werden viele Flugzeuge jetzt nachgerüstet, weil das relativ billig ist und offenbar relativ viel Treibstoff kann einsparen. Das sind jetzt schnelle Sachen, die jetzt passieren, aber ich denke, wenn man schaut, ein Passagierjet jetzt, der sieht gleich aus, mehr oder weniger, wie er vor 40, 50 Jahren ausgesehen hat. Und das zeigt eben, wie lange dort die Entwicklungsschritte auch sind.
Der Roland Schanner hat es vorher eindrücklich gesagt, wie leicht das Flugzeug ist. Ist denn da, Herr Reinhardt, etwas, wo sich die Flugzeugindustrie könnte Scheiben abschneiden und die Lichtbauweise stärker übernehmen, so wie sie der Picard jetzt macht?
Also erstens ist Lichtbau ist ein alter Hut. Also die ganze Flügerei kämpft den lieblangen Tag gegen die Schwerkraft, das heisst gegen jedes Gramm. Man hat einen grossen ökonomischen Druck in der Flügerei und man kann sich gar nicht leisten, irgendwie viel Gewicht umzufügen. Das ist sonnenklar. Also das ist mal ein alter Hut. Dann muss man auch noch sagen, einfach die Flügerei, die kommerzielle Flügerei, ist einfach ein sehr konservativer Flecken. Das heisst, bis eine Innovation irgendwie nachher Fuss fasst, geht das extrem lang. Und insofern ist jetzt der Lichtbau, vor allem wenn man ein Vehikel anschaut, das so fragil ist, dass es irgendwie nur in einem ganz, ganz schmalen Wetterband kann fliegen kann, dass er Toren anlegt, dass es eine Crew braucht mit Stütz links und rechts, dass er nicht umkippt beim Start. Also etwas, was so ist, das kann kein Modell sein für einen sehr harten Markt an sich, wie das Fliegerei an sich her ist, also was um die Robustheit und die Alltagstauglichkeit ankommt.
Ich habe ein bisschen Mühe mit dem kommerziell-technischen Gedanken, den ihr hier äußert. Vielleicht ganz kurz, wie ist der Bertrand Picard auf die Idee gekommen? Er hat ja 1999 hat er ja mit seinem Ballon die Umrundung von der Erde gemacht, nonstop damals, und hat 4,3 Tonnen Propangas mitgenommen für seine Brünner. Und als er in der Wüste von Ägypten gelandet ist, hat er noch 44 Kilo gehabt. Also eine halbe Stunde mehr Gegenwind und das hat nicht gelangt, das wäre nicht gegangen. Und hat er irgendwo gesagt, und das finde ich schon noch redlich, wenn man die Umwelt ernst nimmt, er hat nachher gesagt, es ist echt unglaublich, dass wir Tonnen von Gas verbraucht haben, ist es nicht möglich, einmal ohne das um die Welt herumzugehen. Also die Motivation ist vielleicht, man kann die vielleicht ein bisschen naiv bezeichnen und so, aber die Motivation war nicht gewesen. Alle anderen, das ist mir auch bekannt, dass Solarflüger seit 30 Jahren herumfliegen. Aber einer, der Flüger, der jetzt hier ist, der könnte theoretisch 3 Jahre in Luft bleiben, nonstop. Das macht ihm schon nicht jeder nachher. Dann muss er in Service, weil man sonst Propeller abgehen. Wir haben einfach das Problem mit dem Pilot. Wir finden kein Pilot, der 3 Jahre in der Luft bleiben kann. Der Flüger könnte monatelang allein weiterfliegen.
Also das ökologische Feingefühl, jetzt, das ihr erwähnt, also da mache ich nicht eins, da mache ich Zielen von Fragezeichen. Da schaut, der Flüger war nicht in der Lage, von Bayern selber an den Startplatz zu gehen. Was hat man gemacht? Wir haben nachher einen Buden engagiert für die nebensächlichen Kosten von 400'000 Franken. Ist dort 6 Stunden geflogen mit, wie wir es vorher gehört haben, 10 Tonnen Most pro Stunde. Also ich muss sagen, ökologisch handeln, das sieht noch anders aus. Das ist eben das Prinzip von der Sparsamkeit, von der Pfiffigkeit und nicht irgendwie vom Grossen klotzen. Wenn ich denke, jetzt der ganze Begleittross, der nachher mit Privatjet und alles Mögliche, die Crew, die begleiten und so weiter, das hat mit Ökologie oder mit sorgfältigem, feinem Engagement 0,0 zu tun.
Ja, ja, aber das ist ja jetzt ein Showstück, das man jetzt macht für die Welt. Mit irgendetwas muss man ja die Welt bewegen. Wir hatten dort Einhandsegler, die um die Welt gegangen sind, kein Schwein interessiert, weil die auch nie unterwegs jemanden getroffen haben und so. Das ist jetzt natürlich eine Inszenierung, aber das ist nicht der Maßstab, was man schlussendlich will. Die 140 Leute, die da mitfliegen, ja, natürlich, eine riesen Umweltbelastung. Da bin ich absolut einig mit euch. Aber das sind für mich im Moment Begleiterscheinungen von diesem Unikat Welt. Umrundung.
Sie hören die Sendung Forum und wir diskutieren hier über die Weltumrundung mit dem Solarflugzeug Solar Impulse. Wer Sie gerade gehört haben, das ist der Roland Schannere, bekannt als langjähriger Radiojournalist und Stimme von der Glückskette. Er hat ein Buch geschrieben über die Familie Picard und den Bertrand Picard mehrfach getroffen. Der Andreas Reinhardt, den Sie auch gehört haben, der die ganze Sache sehr viel kritischer sieht. Er ist selber Solarpionier, Forscher und Entwickler im Luftfahrtbereich. Und der Dritte im Bund ist der Thomas Häusler. Er leitet die Wissenschaftsredaktion von Radio SRF. Was meinen Sie, die Hai, die uns zuhören, braucht es Abenteuer und Pionier wie der Bertrand Picard? Leute, die eben aufmerksam machen auf die Möglichkeiten, die die erneuerbaren Energien bieten? Oder ist sein Projekt vor allem eine grosse Selbstinszenierung? Läutet uns an, unsere Nummer ist 08 48 440 222. Oder schreiben Sie uns Ihre Meinung auf srf1.ch bei der Sendung Forum unten ins Kommentarfeld. Wir haben jetzt im ersten Teil diskutiert, was die Weltumrundung mit dem Solarflugzeug für Wissenschaft und Technik bringt. Nicht sehr viel, muss man zusammenfassend sagen. Was bleibt, über das haben wir auch schon diskutiert, ist die Mission für erneuerbare Energien. Was bringt Solar Impulse für die ganze Cleantech-Branche zum Beispiel? Über das werden wir jetzt im zweiten Teil der Sendung reden. Der Bertrand Picard, der sagt ja immer wieder, er wolle für den Umweltschutz begeistern. Roland Schannere, Sie haben ihn, wie gesagt, mehrfach getroffen. Wie wichtig ist ihm diese Mission?
Die ist sicher wichtig, wobei, ich habe es vorhin schon kurz angetönt, am Anfang der Sendung, er ist überzeugt, dass man mit Technologien die Umwelt kann schützen und nicht unbedingt mit Verzicht. Und er kehrt es ja dann noch um. Er sagt ja schon fast ein bisschen perverserweise, hört auf von Umweltschutz reden. Das ist ja völlig Missverständnis, der falsche Blickwinkel. Umweltschutz suggeriert, dass wir Menschen die Umwelt sollen schützen, retten. Und er sagt, es ist genau umgekehrt. Wenn irgendjemand untergeht auf dieser Welt, wird es nicht die Umwelt sein, das wird der Mensch sein. Er braucht, wie in meinem Buch sogar ein Beispiel, er sagt, wenn die Menschheit eine totale, hundertprozentige Nuklearkatastrophe würde auf der Welt produzieren und das ganze Leben auslöschen. In 100'000 Jahren lacht die Schöpfung oder was ich dem immer sagen will, über das. Der Mensch wird verschwinden, nicht die Umwelt. In diesem Sinn braucht er das Wort Umweltschutz nicht im gleichen Sinn, sondern er redet eigentlich von Humanitärschutz. Rettet den Mensch, sagt er.
Bei solchen Sprüchen, Schanner, excuse, wenn ich es gerade so direkt aufsage, da stehen wir jetzt auch die Haare, die ich noch habe, die stehen wir also ein Bootsgratsberg. Und zwar einfach, wenn man da den Sanftmut in diesen Worten hört und nachher einfach sieht, dass etwas Plumps, etwas Krops da ist, jetzt, was die ganze Medieninszenierung angeht. Ich meine, die Hauptsache in der heutigen Energiediskussion ist, dass man glaubwürdig, authentisch hersteht und sagt, so, nicht einfach sagt, sondern dass man einfach durchs Handeln, dass das Handeln an sich nachher rauskommt, was Botschaft ist. Und es wird mir im Augenblick viel zu viel missioniert und zu wenig faktisch gezeigt.
Seid ihr eifersüchtig, dass über euer Projekt nie so ein Medientross zusammengekommen ist?
Das ist eine Frage, die ich natürlich erwarten muss. Ich bin extrem eifersüchtig, dass ich denke, wie hat der geheissen, der Onkel Dagobert, dass man da einfach Geld schaufeln kann. Also jetzt im Ernst, vielleicht braucht es natürlich wirklich einen Fachmann, um das zu beurteilen, tiefe seelische Forschung, aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich eine Spur von Eifersucht bin. Ich möchte gar nicht in der Haut des Herrn Bikar sitzen.
Kommen wir auf das noch zurück. Wir haben den Herrn Weingart am Telefon, den Urs Weingart aus dem Kanton Neuenburg. Herr Weingart, Sie finden das Projekt übertrieben?
Nein, also ich muss jetzt so sagen, übertrieben finde ich es nicht. Es braucht Pioniere, das hat der Jeanne richtig gesagt. Und die ganze Familie Bikar ist eigentlich schon eine kleine Pionierfamilie. Das muss man schon sehen. Ob man jetzt hier eifersüchtig oder nicht eifersüchtig, was vorhin noch gesagt hat, da kann man immer darüber diskutieren. Man muss die Eifersucht, habe ich einmal gelesen von einem wichtigen Mann, die muss man sich erkämpfen. Aber was ich will sagen, erstens einmal, die ganze Energiepolitik ist ein kleiner Lug und Trug. Wir reden gern viel darüber, aber machen nicht viel. Aber was ich auch muss sagen, es braucht heute die Leute so zum Aufrütteln. Mit ganz einfachen Mitteln geht's eben leider nicht mehr bei unseren Leuten. Weil heute geht's nur böse gesagt, um die Stütze. Was der Bikar macht, da bin ich mit allen anderen einverstanden. Ich glaube auch nie, was wir können, um die Welt fliegen mit 300 Personen in den Büchsen. Das glaube ich auch nicht. Vielleicht lebe ich dann nicht mehr, vielleicht 200 Jahre, das ist schon so. Aber es braucht, sonst würde man darum den Fernsehen oder das Radio oder gar nicht mal. Und das ist das Bedenkliche an unserer heutigen Gesellschaft.
Danke, Herr Weingart. Danke für den Input. Wir werden den Teil, wie wichtig Pioniere sind, am Ende der Sendung auch nochmal vertiefen. Ich werde dann vor allem aber auch noch auf Ihr Statement eingehen und das hier aufnehmen, dass eben die Mission, die Bertrand Bikar hat, die die Leute aufrüttelt, dass die wirklich wichtige Rolle ist und die Frage stellen, wie viel das sie bringt. Merci vielmals, Herr Weingart, für den Input. Mir bedeutet gerade auch Barbara Kohler, dass sie einen entsprechenden Kommentar zum Thema hat.
Interessant ist zum Beispiel der Kommentar von Schorsch Berger aus Zürich. Er sagt, es sei ein spannendes Projekt, die Solar Impulse, und gute Werbung für die Schweiz. Es sei aber keine Werbung für die Solarenergie. Im Gegenteil, das Projekt zeige, wie ineffizient die Solarenergie sei. Mit einem Segelboot, also mit der Windenergie, können wir die Welt schneller und komfortabler umrunden.
Der Herr Reinhard lupft jubelnd die Hände. Das ist offensichtlich immer ganz gleicher Meinung. Sie meinen also auch, Solarimpulse würden so weit gehen und sagen, das ist keine Werbung für Solarenergie, sondern Anti-Werbung für Solarenergie.
Ich bin überzeugt, dass das Projekt wirklich grosse Kollateralschäden verursacht. Und zwar ganz kurz, im 86 bin ich verantwortlich gewesen für die Medienarbeit bei der Tour de Sol. Und wir hatten Freude gehabt mit kuriosen, lieblichen Vehikel in 5 Tagen von Romanshorn nach Genf zu fahren. Und sie wirklich Leute mit Augenwasser und mit Proviant am Strassenrand gehockt und haben die mehr oder weniger im Schritttempo fahrenden Vehikel beklatscht. Ich habe mich davon getrennt, warum. Es ist genau die Art von falschen Botschaften, dass man sagt, Herrschaft, noch einmal, wenn ich 5 Tage brauche, von der einen Ecke in der Schweiz in die andere zu fahren, das ist doch irgendwie, es ist zwar der Jö-Effekt. Das Gleiche haben wir jetzt mit dem Solarimpuls. Es ist ein Jö-Projekt, man muss sagen, ein Jö, zwar ist nicht mehr das Liebliche von Tour de Sol, immerhin kostet das Projekt halb so viel wie ein ganzer A380, 150 Millionen, das ist gigantisch. Und in dem Sinn, ich muss sagen, es ist genau, was wir eigentlich brauchen, ist, dass die Sonnenenergie, dass die mehr kann als anders. Und nicht irgendwie, dass wir schlussendlich, wie es der Herr gesagt hat, bis im Anruf, dass man irgendwie von einem Katamaran auf dem Pazifik noch überholt wird.
Aber ich glaube, jetzt muss man vielleicht schon ein bisschen die moderne Medienrealität mal anschauen. Sie haben vorher mal gesagt, Herr Reinhardt, dass er 30 Jahre zu spät kommt, weil Solarenergie damals die Hilfe hätte können brauchen. Aber wenn man so ein bisschen umschaut, wie die Weltmedien das jetzt aufnehmen und wie es zum Beispiel auch in Twitter losgeht, dann muss man schon sagen, dass es wahrscheinlich immer noch zum richtigen Zeitpunkt jetzt das richtige Projekt ist, zum mindestens Aufsehen erregen. Für was denn genau und was es denn wirklich auch bewirken kann, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ja, also heute war ein Twitter-Eintrag, den ich sehr gut gefunden habe. Da hat einer gesagt, ich verfolge das gerade und bin eigentlich sehr skeptisch, aber falle jetzt langsam gerade, fange das gerade auch von sehr gut zu finden. Ich bin fasziniert davon und ich glaube, so geht es eben vielen. Und ich habe das, als ich 1999 damals auch die Ballonumrundung vom Bertrand Piccard verfolgt, hat man das auch gemerkt, oder, dass gegen das Ende zu ist, jetzt weltweit einfach die Spannung hat wahnsinnig zugenommen. Und ich glaube, er ist wirklich ein sehr guter Kommunikator und er hat das wirklich drauf, dass er kann eine BBC, ein Guardian und alle dazu bringen, dass sie täglich jetzt über das berichten und er einfach eine Ausstrahlung kriegt, wo schon sehr eindrücklich ist. Und eben die Frage ist jetzt, was genau bewirkt das denn?
Ich bin ja gefragt worden am Anfang, was mich fasziniert an diesem Projekt. Und da möchte ich sehr gerne, Herr Häusler, natürlich das aufgreifen. Der Piccard ist ein hervorragender Kommunikator. Also bewundernswert, wie der das macht, wie der die 150 Millionen zusammengebracht hat, wie der mit seinem Namen dasteht. Von Flüger versteht er praktisch nichts. Das Flugzeug hat nicht den Herr Piccard gebaut. Das ist am André Boschberg sein Werk. Der ist Flugpionier, der ist Ingenieur, der hat hohe Ausbildung im Technischen, der fliegt selber Helikopter, ist schon abgestürzt damit und. Militärpilot gewesen. Also das ist der grosse Flughaldegen und so. Der Bertrand Piccard hat fast 2012 sein Flugbrevet auf dem Solarflüger gemacht. Das ist der unerfahrenste von den beiden. Also von der her denke ich mir die Mischung noch faszinierend. Der Techniker und Start-up-Finanzierer und Manager, Projektmanager Boschberg und nachher der Bertrand Piccard, der eigentlich den Familiennamen weiterträgt, der die Stütze organisiert, der das Renommee hat und so weiter. Und dann muss man vielleicht noch ganz kurz einen Dritten erwähnen. Und der tut schlussendlich bestimmen, ob der Flüger geht oder nicht. Das ist der Luc Trüllemans. Das ist der oberste Boss von der Meteo-Equipe. Der hockt in Monaco. Und der sagt am Schluss, ob man fliegt oder nicht. Und der sagt, ob das Wetter und die Winde stimmen. Und mir denkt irgendwie das Zusammenspiel schon noch spannend. Ob das etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, da bin ich, Herr Reinhardt, absolut auch Ihrer Meinung. Da kann man Fragezeichen setzen, das ist ja so.
Herr Reinhardt, wir haben es gehört, da sind viele Leute dahinter. Es ist eine unglaubliche Fähigkeit, die Bertrand Piccard hat, um Geld zu mobilisieren. Da kann man insofern wenigstens sagen, abgesehen von diesen 6 Millionen, die er bekommen hat, indem man ihm den Hangar da gratis zur Verfügung gestellt hat, in der Nähe von Zürich, lebt er immer nicht auf Staatsgelder und macht etwas mit seiner Botschaft, wo man eigentlich schlecht kann dagegen sein.
Was vorhin gesagt wurde, das riesige Echo, das es gibt, die grosse Präsenz, die Bertrand dank seiner, er spielt auf dem Klavier fantastisch, das ist überhaupt keine Frage. Inwieweit, dass es eigentlich um die Sache geht vor Sonnenenergie oder um ihn selber, ist vielleicht jetzt das Thema von diesem Tisch ein bisschen zu weit geht. Aber von diesem Hintergrund muss ich einfach sagen, es kann nicht sein, dass man eine solche Botschaft einfach mit dem kümmerlichen Flugverhalten von einfach koppeln und einfach quasi subkutan nachher die Information mitbringt. Und man sagt, ja gut, wir haben noch eine anderthalb Wochen warten, bis wir das Wetterfenster hatten. Wir haben zu viel Crosswind gehabt, nachher haben wir zu viel, also zu wenig Rückenwind, dass es längt. Es ist ganz, ganz etwas Filigranes, man muss gehen. Und das ist genau eben das Fatale von einer grossen Präsenz, dass man nachher eben ich denke, es ist eigentlich schade, dass man so eine schlechte Botschaft mit dieser grossen Präsenz nachher, mit dieser grossen Reichweite rauslässt. Ich habe das Gefühl, das ist einfach genau das falsche Bild, wo wir brauchen, Sonnenenergie. Wir brauchen, dass die Sonnenenergie etwas Selbstverständliches etwas ist, wo den Braten fein macht und nicht irgendwie muss geküdert werden, dass es funktioniert.
Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon. Es ist der Urs Möhr aus Savonin. Herr Möhr, Sie sagen, das Geld wird falsch eingesetzt.
Jawohl, komplett falsch. Und auch die Botschaft ist falsch. Und es wäre Afrika und Millionen von afrikanischen Familien, insbesondere Frauen, viel mehr dient, wenn man dort für das gleiche Geld Spiegel verteilen würde, was könnte die Sonnenenergie, die dort omnipräsent ist, einsetzen zum Kochen, statt dass man stundenweise Holz suchen geht und teure Holzkohle kaufen. Wäre eigentlich auch wünschbar, dass die Schweizer Entwicklungshilfe sich endlich einmal auf die Sonnenenergie im kleinen, einfachen, aber praktikablen Rahmen zurückziehen. Fertig.
Danke vielmals, Herr Möhr, für das Statement. Herr Reinhardt möchte gerade etwas sagen. Bleiben Sie noch am Apparat.
Also ich würde das sehr unterstützen. Ich habe irgendwie, das ist glaube ich anfangs 80 gewesen, habe ich ein spannendes Projekt dürfen leiten in Tansania, wo es um die Wasserförderung ist gegangen, mit Sonnenenergie. Ich muss auch mal Mabanza. Und das ist etwas jetzt, wo, also Witz, Sammeln und Substituieren von Brennholz, wo eine unglaubliche einfach eine Anwendung ist, die jetzt einfach wirklich Bratenfeis machen würde. Und der, die jetzt, ich möchte nicht sagen, dass man mit den ganzen 150 Millionen, aber ich will ja nicht nur das Kritische, ich will auch das Konstruktive hineinbringen, dass man sagt, mit 10% von diesem Budget hat man wirklich etwas machen sollen, das relevant ist.
Gut, das eine tun und das andere nicht lassen. Ich glaube nicht, ob das einander gegenüberstellen kann. Die technischen Firmen, sind ja praktisch alles technische Firmen, vielleicht mit Ausnahme von Google, die das Projekt unterstützt haben. Das ist ABB, das ist Schindler. Das sind Firmen, die Solvay, die die Motoren zum Beispiel auch macht. Und ich bin nicht sicher, ob die das Geld gegeben hätten, wenn es für etwas ganz anderes ist. Und vielleicht noch eine Fußnote, wo der Bertrand Piccard bei Umrunden mit dem Ballon 1999 um die Welt herum eine Prämie von 1 Million zusammen mit dem Brian Jones, dem Co-Pilot, bekommen hat, haben sie das eingesetzt, für die Krankheit Noma in Afrika zu bekämpfen. Das ist ein Geschwür, das es im Gesicht gibt wegen Unterernährung. Also er hat ein Hilfswerk, das Wind of Hopes heisst. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, Reinhard, ist vielleicht irgendein humanitäres Mäntel, das sich umhängt.
Das Fiegerblatt, ja.
Das Fiegerblatt, ja. Ich habe jetzt mit ihm ein bisschen darüber geredet und denke, es ist mehr, aber es ist nicht immer alles philanthropisch im Leben, das sehen wir schon gleich.
Aber ich will noch mal den Punkt aufnehmen, den Urs Möhr sagt aus Savonin, dass man eher am Boden bleibt, dass man eher im kleinen Bereich etwas macht. Da kommen wir wieder auf die grundsätzliche Frage zurück, oder? Wo man mit den grossen Kellen technisch versuchen, die Welt zu retten, so wie es der Bertrand Piccard jetzt macht. Oder muss man vielleicht nicht auch einfach da machen, wo man weiss, wie man mit einfachen Mitteln etwas machen könnte. Ich weiss, es ist unattraktiv, aber man müsste einfach nicht mit dem Flieger in die Ferien fliegen oder halt die ganz einfache Sache, nur noch halb so viel Fleisch essen. Ich meine, mir ist klar, das tönt unattraktiv, ist es auch, aber lassen sich Menschen nicht ein Stück weit auch einfach etwas zu fest faszinieren und am Schluss läuft gar nichts mit dem grosser Bubentraum mit dem Solarflüger rund um die Welt, Thomas Häusli.
Ja, ich glaube, das Problem ist dort, dass es, also das ist ein grosses Thema in der Forschung, wo jetzt immer wichtiger wird, weil die Soziologen und Psychologen merken, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wie man die Leute wirklich kann motivieren zu so unbeliebten Sachen. Und darum wird jetzt das in Bezug auf die Bekämpfung des Klimawandels wird das jetzt untersucht, wie kann man die Leute dazu bringen, etwas zu machen, wo sie vielleicht nicht besonders attraktiv finden. Also das heisst, wir stehen noch gar nicht so weit. Also natürlich weiss man das theoretisch, dass das etwas bringen würde, wenn wir alle weniger Fleisch essen und wenn wir weniger fliegen. Aber machen tun sie die meisten. Also es gibt eine Minderheit, die das macht, aber viele machen es ja gleich nicht. Und ich denke auch, also, was der Roland Schanner vorher gesagt hat, das eine tun, das andere nicht lassen. Also es ist natürlich klar, ist es gut, wenn man dort die Botschaft rausbringt und sagt, das würde helfen. Aber auf die andere Seite muss man auch Lösungen finden. Und ich glaube, der Punkt ist, die Probleme, die lösen wir sowieso nicht mit einer Technologie oder mit einer Verhaltensänderung, sondern es braucht ganz viele verschiedene Faktoren. Und darum, denke ich, braucht es auch ganz viele verschiedene Ansätze.
Der Herr Möhr aus Avenin ist immer noch am Telefon. Sie haben jetzt verschiedene Lösungsansätze, verschiedene Meinungen gehört. Sind Sie zufrieden, Herr Möhr, oder haben Sie noch eine weitere Frage? Der Herr Möhr ist soeben verschwunden aus der Leitung, höre ich. Dann gehen wir weiter. Sie hören die Sendung Forum auf SRF 1. Wir diskutieren um die Welt, über die Weltumrundung vom Herrn Piccard und vom André Borschberg mit dem Solarflugzeug Solar Impulse. Und bei uns im Studio sind Andreas Reinhardt. Er ist selber Solarpionier, Forscher und Entwickler im Luftfahrtbereich. Er kritisiert die Rekordjagd von Bertrand Piccard. Dann ist bei uns auf der anderen Seite der langjährige Radiojournalist Roland Schannere, der ein Buch geschrieben hat, letztes Jahr über die Familie Piccard. Und der dritte in der Runde ist der Thomas Häusler, er leitet die Wissenschaftsredaktion von Radio SRF. Was meinen Sie, die Hai, die uns zuhören? Braucht es so Abenteurer und Pionier wie Bertrand Piccard? Oder ist sein Projekt, wie wir es auch schon gehört haben, vor allem eine grosse Selbstinszenierung? Läutet sie uns an auf 08 48 440 222 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung auf srf1.ch bei der Sendung Forum ins Kommentarfeld. Meine Kollegin Barbara Kohler schaut die Debatte im Netz an. Wie sieht es dort aus? Was ist die Mehrheitsmeinung?
Eine Mehrheitsmeinung ist schwierig auszumachen. Es gibt kritische und es gibt positive Stimmen. Spannend ist, dass auch das Thema Neid, das wir vorher schon kurz angesprochen haben, ist aufgekommen. Zum Beispiel der Urs Sali aus Rubigen. Er schreibt: «Mensch Meier, was seid ihr für Nieder? Bei den Wright-Brüdern hat man seinerzeit auch gelacht und heute können wir dank ihnen mit dem Flugzeug in die Ferien. Warum soll es denn nicht möglich sein, dass wir in Zukunft mal mit dem Solarflugzeug fliegen können?»
Ja, dann geben wir doch die Frage nochmal dem Herrn Reinhardt. Jetzt nicht die Frage, ob man mal mit dem Solarflugzeug fliegen kann, die haben wir vorher diskutiert, aber einfach nochmal die Neidfrage. Sie sind selber Unternehmer, Luftfahrtspezialist, ähnlich wie der Herr Picca. Stimmt es, wenn es der Herr Sali sagt, Sie sind ein bisschen neidisch auf die Aufmerksamkeit, halt einfach auch, die der Herr Picca jetzt überkommt?
Aber wie gesagt, das müssen wir eigentlich einfach mal beurteilen. Ich kann von mir nur sagen, ich habe den Eindruck, es ist ein die Motivation, dass ich da bin, ist nicht irgendwie, dass ich im Herr Picca etwas auswischen will. Wir hatten x Auftritte zusammen. Ich habe übrigens mit seinem Vater in meiner Nachbarschaft im Wattland x-mal zu Mittag gegessen, in Sanche oben. Es gibt da keine persönlichen Abrechnungen oder irgendetwas auf die Art. Was mich einfach daherbringt und motiviert, etwas einfach eine andere Stimme zu machen, ist eigentlich die Monokultur jetzt auch in den Medien. Also ich muss ehrlich sagen, mehr eine Mono-Unkultur ist das. Und zwar einfach, es gibt fast keine Stimmen, also die irgendwie getrauen, das Thema kritisch anzuschauen. Ein guter Bekannter von mir, Dokumentarfilmer, der hat einen Beitrag gemacht über Picca und er hat von mir Haufen Details gewusst. Und nachdem ich ehrlich sagte, du hörst, ich kann das einfach nicht einbauen, das geht nicht, da machst du keine Freunde, musst du einfach wissen, der Picca ist einfach eine heilige Kuh. Er ist ein Nationalheld und es ist einfach nicht opportun, sich irgendwie nicht verächtlich, aber schon nur kritisch zu äußern. Und der, muss ich sagen, wir sind doch einfach noch weiter weg von Nordkorea oder einem anderen östlichen Land. Wir müssen Platz haben, dass wir einfach dürfen über das reden. Und das muss auch ein Picca leiden und muss auch mögen. Es müssen Antworten geben darauf.
Man könnte einfach mal stolz sein, könnte man sagen. Stolz auf einen Schweizer, der viel erreicht. Stolz auf viel Schweizer Technik, die jetzt weltweit Aufmerksamkeit genießt. Herr Schanre, Sie finden, wir haben Grund zum Stolz sein?
Ja, sicher auch. Ich möchte vor allem den von der Heiligen Kuh ein bisschen in Frage stellen. Ganz viele Leute kennen den Namen Picca, aber wenn man sich genau fragt, was die gemacht haben, in der deutschen Schweiz zum Beispiel, ist das eine völlig unterbelichtete Angelegenheit. In der Westschweiz ist es ein bisschen anders. Dort sind Piccas natürlich einen gewissen lokalpatriotischen Vorzug. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt die immer so als Helden waren. Man darf auch nicht vergessen, wie die zum Teil auch gepiesackt wurden, wie die Jungen durch müssen, wie der August kein Geld mehr hatte für seine Experimente, wie einer von seinen Ballon schlussendlich verbrannt ist. Der Jacques hat, ja, wo nicht Tiefseetauchi-Rekord hat gemacht, hat die Schweizer Post einen Gedenkbrief rausgegeben, für das Ereignis zu erinnern und hat es fertiggebracht. Jacques falsch geschrieben als Vornamen, als Schweizerische Post und so weiter. Also ich habe gar nicht das Gefühl, die seien so wahnsinnig heldenhaft bei uns.
Aber das ist schon lange her natürlich. Der Jacques ist so gestorben, jetzt geht es um einen Picca Bertrand.
Ja, aber also ich glaube nicht, dass der so wahnsinnig von Heldentaten oder mit denen identifiziert wird. Ich habe als Journalist noch eine Frage, aber nicht heute Abend kann diskutiert werden, aber mit was würde man denn sonst eine sättige Aufmerksamkeit für ein Umweltanliegen herbringen? Böse, also negative Nachrichten. ISIS kommt jeden Tag vor, weil sie 30 Leute geköpft haben. Aber wenn mal jemand mit einer positiven Botschaft um die Welt will, wie positiv sie letztlich ist, Reinhard, da kann man wirklich darüber reden. Aber mit was inszeniert man denn das sonst? Ich glaube, wir sind heute in einer Medienwelt, wo es ein bisschen naiv ist zu meinen, mit einem Vergeltsgott um ein heiliges Bild kann ich um die Welt und alle klatschen.
Also Thomas Leusler hat gerade Luft geholt, wollte etwas sagen.
Ja, also ich finde das schon auch noch ein wichtiger Punkt, weil es ist zum Beispiel fast zur gleichen Zeit jetzt in Frankreich ein Schiff losgefahren, wo wild mehr nach Plastikabfall untersuchen. Und das ist auch eine Schweizer Organisation, wo ich vorher noch nie etwas von einer gehört habe. Ich bin zufälligerweise da heute drauf gestoßen. Die fahren heute oder morgen ab und haben ein sehr heeres Ziel auch, eben ein grosses Problem, die Plastikverschmutzung vom Meer zu messen einerseits, also Daten zu sammeln, aber andererseits auch darauf aufmerksam zu machen. Aber Also ich meine, vergleiche jetzt zum Pika seiner Tour, hat praktisch niemand über das gehört und es wird wahrscheinlich bis zum Ende ja niemand etwas hören. Also ich denke, das ist wirklich schon ein wichtiger Punkt. Also er schafft das wirklich weltweit Aufsehen zu erregen und eben, es ist ein bisschen die Frage, oder? Also als ich Thomas einmal ein Interview mit ihm gemacht habe, nach seinem Ballon Umrundung von der Erde, hat er mir gesagt, sein Problem sei ein bisschen, oder? Das sei ein Abenteuer gewesen, ein Abenteuer, aber ohne Botschaft, oder? Und dann ist klar gewesen, ich glaube, er ist ja auch ein Abenteurer, oder? Das sagt er ja auch. Und jetzt hat er halt ein Abenteuer gesucht mit einer Botschaft. Es ist einfach die Frage, ist die Botschaft nachher dann tatsächlich auch wirksam?
Vielleicht müssten da die Plastikeinsammler einfach eine bessere Werbeagentur nehmen. Also Greenpeace von ihren Schiffen hat man die ganze Zeit einfach die bessere Art zu kommunizieren.
Ja, aber das zeigt aber, wie schwierig ist, dass man dann wirklich die Aufmerksamkeit erregen kann. Es schaffen es nicht viele, es schaffen es ein paar wenige.
Wir haben dann wieder einen Hörer am Telefon, das ist der Markus Nau aus Graubünden und er nervt sich ein bisschen über unsere Diskussion. Ist das so, Herr Nau?
Ja, das ist so, ja. Also, ich habe gehört Stolz und Innovation und Herr Reinhardt, ich höre bei Ihnen wirklich Neid oder irgendwas aus. Also, ich weiß nicht, wieso, dass Sie das so kritisieren. Ich finde das ein Abenteuer grundsätzlich. Und da geht es doch nicht um irgendwie, ob jetzt das tieferen Sinn hat und für die Welt dann, ich soll sagen, da, ob jetzt sogar die Welt einen unheimlichen Nutzen davon hat. Wir reden da von, sehr wahrscheinlich, wenn wir von Patenten reden, auch von Forschung und Optimierung vom Fliegen. Nicht irgendwo, irgendwo, ich sage, sie sind ja auch Ingenieur oder was auch immer, und haben sicher auch Innovationen. Ich weiß zwar nicht welche, aber ich weiß nicht, wieso dass sie das mal so kritisieren. Ich sehe es jetzt gerne ganz anders. Ich finde das ein tolles Abenteuer und überhaupt nicht irgendwie kritisierbar.
Danke vielmals, Herr Nau, für das Statement. Ich müsste eigentlich jetzt Herr Reinhardt noch mal ein Wort geben, aber gleichzeitig haben wir die Neidfrage jetzt schon zweimal gestellt und verzichte darauf, er nickt mit dem Kopf. Wir haben noch einen weiteren Hörer am Apparat. Das ist der Fritz Schürch aus Winningen. Und Sie, Herr Schürch, haben eine Frage an unsere Runde.
Jawohl. Ich will zurückkommen mit der Kommunikation. Es sind zwei Teilnehmer, die die Kommunikation in den Vordergrund gestellt. Und das ist einfach die Frage natürlich, was machen die wesentlichen Journalisten, Wirtschaftsjournalisten und so, dass sie nachher eben wirklich nur ein solches High-Projekt eben in Kommunikation reinlassen, oder? Ich stelle mir vor, dass man eben beispielsweise vermehrt müsste eben wirklich innovative Sachen kommunizieren und ganz bewusst auch suchen von den Journalisten, damit das nachher unterstützt wird. Und insofern bin ich schon einverstanden mit der kritischen Stimme hinein, mit dem Herrn Reinhardt, aber ohne Neid. Und ich meine, der Herr Picard, der hat grosses geleistet, was du nicht anerkennen. Aber die Frage von Kommunikation könnte man umkehren.
Ja, Sie haben recht, Herr Schürch. Und wir sind ja da ganz, ganz viele Journalisten, die da zusammen am Schwätzen sind. Ich gebe die Frage weiter an Herrn Häusler, wo das sein Job ist, die Sachen zu kommunizieren. Sind wir Journalisten einfach ein bisschen zu blind, gumpen auch einfach zu fest auf die grossen Bubenträume, die sich einfach erzählen, die grossen Männer, die bisher unentdeckt entdecken und grosse Taten vollbringen? Und lassen rechts und links ganz viel liegen, Thomas Häusler?
Also ich finde, das ist eine sehr gute Frage und ich denke, dass das zum Teil sicher auch stimmt. Gleichzeitig muss ich jetzt auch sagen und denke, ich kann das auch sagen, dass wir versuchen, immer wieder solche Leute auch zu finden oder Arbeiten zu finden, die sehr wichtig sind und die eben nicht Profis sind in der Kommunikation, sondern wo wir finden, das ist jetzt ein wichtiges Thema, eine wichtige Leistung, die wir herausstellen wollen. Und ich denke, das gelingt uns auch immer wieder. Also jetzt zum Beispiel in unserem Wissenschaftsmagazin am Samstag wird ein Beitrag sein über ein Röntgengerät, wo eine Forschungsgruppe von der EPFL Lausanne entwickelt hat, wo speziell für tropische Länder entwickelt worden ist, wo eben speziell robust ist und 10-mal billiger als herkömmliche Röntgengeräte. Und ich denke, das ist eine Geschichte, die sehr wichtig ist und wo ganz viele wichtige Aspekte hat und wo jetzt auch nicht an die grosse Glocke gehängt wird sonst und wo wir jetzt zum Beispiel probieren eben zu zeigen, dass es das auch gibt. Aber eben, ich glaube, es gibt noch ganz viele, die wir halt nicht entdecken. Das ist natürlich so.
Herr Schürch, Sie sehen, der Herr Häusler gibt sich wenigstens Mühe. Sind Sie zufrieden mit seiner Antwort?
Ja, vielleicht hat er schon eine Antwort.
Ja, ich glaube, man muss einfach wissen, wie Medien funktionieren. Es gibt verschiedene Theorien. Ich war selber jahrelang Dozent an Journalistenschule in Luzern. Und das ist halt Aktualität und Gefühl und Kuriosität und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe von Stichworten, die eigentlich sagen, wie Medien funktionieren. Und Man muss ein bisschen aufpassen. Man tut das sehr oft den Medien die Schuld geben. Aber der Stegenhaus-Klatsch funktioniert genau gleich. Obwohl es den, der schon gegeben hat, bevor die Medien auf der Welt waren. Der Mensch hat einfach in der Regel mehr Freude an den Sachen, die das Aussergewöhnliche sind. Man redet nicht über 99 Züge, die pünktlich fahren. Man redet über 100, die eine halbe Stunde Verspätung hatten. Und das ist irgendwo, also da müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen an der Nase nehmen. Da möchte ich mich nicht, wer jetzt als Journalist, aber ich glaube, man muss einfach wissen, wie Medien funktionieren. Und darum habe ich vorhin die Frage noch einmal gestellt, mit was kann man die Weltöffentlichkeit und das Weltinteresse mobilisieren, wenn nicht mit einer Aktion, nicht wie mit Solarimpulsen. Es gibt sicher andere. Und ja, in dem Sinn verstehe ich die Frage. Aber über das müssen wir mal eine eigene Sendung machen, Christian.
Ja. Machen wir es nächstes Mal. Ja. Ich frage den Herr Häusler. Herr Schürch, Sie wollen nochmal nachfragen?
Dann sind wir wieder beim Thema, was ist Botschaft? Und dort ist wieder die kritische Frage. Aber ich werde nicht länger werden. Ja.
Nein, danke vielmals für Ihren Schwanz. Ja. Danke, Herr Schürch, für Ihren Input. Ich würde gerne Ihre Frage auf eine Art noch weiter drüllen und dann Herr Häusler noch mal zurückgeben. Die Frage einfach, welche Pionier bringen denn am Schluss mehr? Sind es denn die, die eben die grossen Aktionen machen, wie jetzt der Herr Picker, oder sind es die Lieslinge, die Sie jetzt auch vorstellen, die mit Knochen arbeiten, am Computer vielleicht auch einfach ganz langweilige Entdeckungen machen, die man dann auch später, je nachdem erst realisiert, wie wichtig die sind. Wie schätzen Sie das ein als Wissenschaftsredakteur?
Ich muss jetzt, glaube ich, ganz langweilig sagen, es braucht beide. Und man kann oft auch dann gar nicht sagen, welche, je nachdem, wie viel zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer Pioniertat, wie viel die später auch kann bewirken kann. Und ich denke, es hat auch viele Pioniere gegeben, die man vielleicht zu dieser Zeit auch gar nicht erkannt hat und die Leute sich selber vielleicht auch nicht. Also, ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Und ich wollte auch noch sagen, oder ich glaube, der Herr Picard ist ein Pionier, vielleicht im Sinn von einem kommunikativen Pionier, aber wir haben sie erst davon gehabt, ich glaube, wissenschaftlich gesehen oder auch jetzt, also rein technisch gesehen, ist er, glaube ich, jetzt in dem Fall nicht wirklich ein riesen Pionier.
Andreas Reinhardt, Sie juckt sie den Finger, Sie wollen schon lange etwas sagen.
Ja, vielleicht möchte ich noch einfach etwas nicht Technisches ergänzen. Ich denke, das hätte ich vorhin erwähnt, Herr Häusler, die Pioniere, die es eben noch gar nicht bekannt gibt, die latent rum sind. Vielleicht hat es sogar an diesem Tisch ein paar, die noch ihre geniale Ideen haben. Und gerade jetzt um die Latenz, die Leute, die vielleicht etwas Geniales in sich haben, die einfach den Weg noch nicht gefunden haben, ist das Projekt jetzt vom Solar Impulse ist an sich ein komplett falsches Signal. Schaut, wenn ich als Kleiner anfange, und alle für mal klein an, und wir sehen es da macht einer etwas, kostet 150 Millionen, für das ich quasi ein bisschen extrem sage, der Himmel ist blau und Wasser ist nass, also Sachen, die nicht komplett neu sind, dann ist das für jemanden Jungs, wo irgendwie seinen Platz braucht, ist das einfach komplett das falsche Signal. Und möchte ich jetzt irgendwie das Konstruktive noch reinnehmen und sagen, wir müssen ein Signal gemeinsam herausfinden. Wie können wir irgendwie die unerkannte Genie, die Garagentypen, und es hat häufiger so angefangen, wie können wir die rausholen? Und ich sage jetzt nicht, das muss weniger spannend sein, als jetzt immer das Gleiche über einen Solarimpuls zu erzählen.
Eine Frage habe ich den Roland Schannerer in diesem Zusammenhang noch fragen. Sie haben es schon angetönt, es gibt viele andere Leute in diesem Projekt, vor allem natürlich der André Borsberg, der mitfliegt und mitentwickelt hat, die sehr wichtig sind. Aber trotzdem reden wir immer über den Bertrand Picard. Das ist der Name, der so klingt. Wer ist er? Wie haben Sie da erfahren im Umgang mit seinen Kollegen, mit seinem Team? Ist das harmonisch oder ist das schwierig, wenn man immer einen hat, der so viel mehr leuchtet als alle anderen?
Also er hat, ich würde es mal grob sagen, zwei Gesichter. Er hat ein sehr kollegiales Teamgeist. Er umarmt seine Kollegen. Es sind jetzt im Moment, glaube ich, etwa 120 Leute, die fest angestellt sind. Das erklärt ja auch, warum man recht rasch auf 150 Millionen kommt, wenn man 12 Jahre lang mit über 100 Leuten an einem Projekt arbeitet, oder? Und auf der anderen Seite ist er aber auch sehr, sehr ehrgeizig. Das ist mir auch aufgefallen. Also, wenn man vom Primus inter pares redet, der will er der Primus sein, ganz eindeutig. Seine Frau hat mir auch gesagt, das sei so. Er hat eine grosse Bandbreite an Kollegialität, an Vertrauen, Vorschussvertrauen schenken und so. Und dann kommt der Moment, wenn man zum Beispiel beschießt oder wenn man das nicht leistet und er will und so, kann es Kippe machen. Dann kann er auch sehr laut werden, sehr aggressiv werden. Sie hat selber das Wort egozentrisch gebraucht, das er hat. Aber ich würde sagen, vielleicht sind gerade die beiden Gesichter eben vielleicht wichtig, für so etwas zu machen. Du kannst nicht nur Teamfreund sein und von allen beraten und behätscheln, und du kannst nicht nur mal das Holtägen durch, sonst irgendwann mal hängst du deine Kollegenschaft ab. Der Mix von beiden macht ihn genau so stark irgendwo durch. Und nachher ist er natürlich Psychiater von Beruf. Übrigens, wenn er schon mal gesehen hat, den Vortrag oder so, er hat stechige blaue Augen. Wenn er dich anschaut, hat man das Gefühl, das schaut hinten wieder zum Kopf aus. Also irgendwo hat er schon eine Persönlichkeit, die man muss sagen, die braucht es wahrscheinlich für so etwas. Und was mich an ihm auch immer beeindruckt hat, er lässt sich eigentlich durch Negatives nie unterkriegen. Als er abgestürzt ist, bei einem Herz-Tod-Kate mal mit einem Delta-Segler, hat er gesagt, jetzt höre ich auf. Aber er hat nicht einfach aufgehört. Er ist noch einmal an eine Meisterschaft gegangen und hat sich noch einmal bewiesen, dass er es könnte. Und nachher hat er aufgehört. Das sind alles so Geschichten, die zu diesem Charakter gehören, wo auch schon ein Pionier ist. Wobei Pionier heisst eigentlich Wegbereiter. Und ich weiß nicht, warum jetzt so lange an diesem Namen rumgeklittelt. Er ist ein Wegbereiter. Ob der Weg gescheit ist, das ist die andere Frage.
Eine starke Figur, also eine starke Figur mit verschiedenen Gesichtern. Wir müssen da zum Schluss kommen. Ich möchte dich schon zum Schluss ganz kurz nur noch fragen, Ihre Prognose. Andreas Reinhardt, der André Borschberg und der Herr Picard sind jetzt unterwegs. Ganz viele Stationen stehen noch bevor. Viele schlimme Winde können kommen. Ihr Gerät ist nicht sehr stark, der Solarimpuls. Schaffen Sie es bis auf Abu Dhabi zurück oder nicht?
Ich glaube, die schaffen es. Allerdings ist, wie vorhin der Herr Schanner am Anfang gesagt hat, ist die Hauptleistung, die ist dem Mission Control Center, wie es ja in Anlehnung an die NASA sehr bescheiden genannt wird. Also die schauen ja eigentlich, also wie die Wind kommen, und die werden schon sagen, wenn sie wieder müssen extra Ferien machen, irgendwie in Australien oder in Indien, vielleicht dort noch ein bisschen Indisch essen. Also die Verantwortung steht, und ähnlich wie beim Ballonprojekt an sich, auch dort hat man das viel zu wenig angeschaut. Es sind eigentlich die Leute, die am Hebel sind, die Meteorologen.
Thomas Häusler, Wissenschaftsredakteur von Radio SRF. Schaffen Sie es? Was sagen Sie?
Ich glaube auch. Ich glaube schon, dass sie das schaffen. Also es ist so ein Team dahinter, und wenn der Picard, glaube ich, in etwas gut ist, dann im Organisieren von so einer Gewaltsleistung. Das hat er beim Ballon gelernt 1999, und das spielt er jetzt wieder voll aus mit seinem Team. Ich glaube schon, dass sie das schaffen.
Viel Optimismus also. Herr Schanner, übertreiben die anderen beiden? Sind Sie auch so zuversichtlich?
Sie schaffen es.
Und was der Bertrand Picard und der André Borschberg mit ihrem Solarflug denn wirklich verändert, längerfristig, da können wir erst in ein paar Jahren besser abschätzen. Fürs Erste wünsche ich diesen zwei einmal einen guten und einen sicheren Flug. Und Ihnen zuhause und Ihnen da im Studio danke ganz herzlich für die engagierte Diskussion.
SRF 1 Forum.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.